Hier ist Punkt und Komma, der Podcast von Literatur Rheinland.
Wir sind in einem hellen Raum voller Bilder und Bücher. Fotografien hängen überall an den Wänden, stehen teilweise eingerahmt auf dem Boden. Auch Film- und Ausstellungsplakate finden sich da und in den Glasschränken allerlei Ausgaben. Ein Buch über Hemingway, ein Buch über Henry James, ein Buch, das Buch Meiner Leben von Alexandra Hammond und viele mehr. Und mir gegenüber sitzt der Mann, der mir vermutlich mehr dazu erklären kann. Wo sind wir hier und wer sind Sie?
Mein Name ist Jan-Peter Barbian, ich bin Direktor der Stadtbibliothek in Duisburg, schon seit 1999. Und wir befinden uns hier im Stadtfenster der Zentralbibliothek und innerhalb dieses Stadtfensters im Amerikazimmer. Deshalb hier eben auch die ganze amerikanische Literatur und auch die Bilder an den Wänden haben alle einen Bezug zu den USA. Die amerikanische Literatur hat viel zu bieten, die deutsche natürlich auch, aber das hier ist eben das Amerika-Zimmer, so heißt dieses Besprechungszimmer und da sollte natürlich die Literatur präsent sein.
Sie haben so selbstverständlich das Wort Stadtfenster benutzt. Was ist denn darunter zu verstehen?
Das Stadtfenster ist die gemeinsame Heimat der Zentralbibliothek und der Volkshochschule. Wir haben dieses Gebäude 2015 bezogen. Und Stadtfenster deshalb, weil die Fensterfront nach außen zur Straße mit den Räumlichkeiten der Zentralbibliothek eben große Fenster aufweist, was für die Offenheit spricht. Also wir können nach außen blicken hier aus der Bibliothek heraus und Menschen können von außen in die Bibliothek hineinblicken. Und diese Offenheit ist eigentlich unser Markenzeichen.
Das heißt, die Bibliothek versucht ganz bewusst transparent jederzeit für die Stadtgesellschaft zu sein, in die Stadt hineinzuwirken und von der Stadt hineingewirkt zu bekommen gewissermaßen.
Naja, weniger reingewirkt, sondern wir erfreuen uns schon großer Unterstützung erfreulicherweise durch die Stadt. Immerhin haben wir ein Etat von 13 Millionen. Das ist eine ganz beachtliche Summe, vor allen Dingen in einer Stadt, der es ja nun finanziell nicht immer gut ging und nach wie vor jetzt auch noch nicht so 100% gut geht, aber wenigstens die Neuverschuldung ist eingedämmt und wir haben jetzt wieder unseren Etat so, wie es sein soll. Und den versuchen wir in der Tat zu investieren, damit die Menschen in dieser Stadt möglichst viel von uns haben. Denn wir betreiben das ganze Jahr für die Menschen in der Stadt Duisburg, aber auch in der Region und von daher ist diese Offenheit wirklich Programm.
Und Sie machen das schon lange Jahre. Haben Sie eben gesagt, wollten Sie denn immer Stadtbibliotheksleiter werden? Und wie wird man das?
Nun ja, also einen engen Bezug zu Büchern hatte ich schon immer. Und ich könnte jetzt mit Heinrich Böll sagen, was soll aus dem Jungen bloß werden? Irgendwas mit Büchern. Aber dass ich dann mal Direktor einer Stadtbibliothek werden würde, das ist, wenn man so will, so ein bisschen auch eine zufällige Entwicklung gewesen. Ich habe die ersten 7 Jahre in Duisburg bei der Volkshochschule gearbeitet. Ich war von 1992 bis Ende 1998 Fachbereichsleiter für kulturelle Bildung. Ein wunderbarer Einstieg hier in die Stadt. Ich hatte 110 Kursleiterinnen und Kursleiter, die, mit denen ich ganz viel tolles Programm machen konnte. Und darüber habe ich die Stadt lieben gelernt im Grunde genommen, kennen und lieben gelernt. Und hatte dann 1999 die Möglichkeit, zur Bibliothek zu wechseln. Die Leitungsstelle wurde frei, weil mein Vorgänger vorzeitig in den Ruhestand gegangen ist. Und man hat mich dann gefragt, ob das etwas für mich wäre. Und dann dachte ich mir, ja, irgendwie könnte das etwas sein. Jetzt machst du sozusagen dann dein Hobby zum Beruf. So die naive Vorstellung. Und bin es dann Gott sei Dank auch geworden. Am 1. Januar 1999 habe ich angefangen und mache es jetzt im 26. Jahr.
Das heißt, inzwischen sind Sie sicher auch eingefleischter Duisburger, aber wenn ich Ihre Antwort gerade richtig zwischen den Zeilen analysiert habe, dann stammen Sie nicht ursprünglich von hier. Wo kommen Sie her und wie lief der Einbürgerungsprozess mental in Duisburg?
Ja, ich bin in Saarbrücken geboren und aufgewachsen, also in einer völlig anderen Gegend, wobei das letztendlich auch, wie so vieles im Leben, natürlich ein Zufall ist, wo man dann geboren wird. Denn meine Großmutter war Niederländerin. Die ist in Amsterdam geboren und meine Mutter auch. Und da mein Großvater aus Saarbrücken stammte, ist man dann wieder dorthin zurückgegangen nach dem Zweiten Weltkrieg. Also Sie müssen sich vorstellen, die Besatzungszeit war natürlich für eine Niederländerin, die mit einem Deutschen verheiratet war, ab 1940 nicht sonderlich angenehm. Und meine Großeltern sind dann mit meiner Mutter, die kein Wort Deutsch sprach, nach Saarbrücken in die Geburtsstadt meines Großvaters zurückgegangen. Und von daher habe ich, wenn man so will, zwei Wurzeln. Das eine ist die saarländische Wurzel, aber die viel stärkere sind die Niederlande, die ja nun von Duisburg aus in unmittelbarer Nähe sich befinden. Und das hat mir natürlich auch von der Mentalität her den Zugang in diese Stadt sehr leicht gemacht. Man muss dazu sagen, das Ruhrgebiet ist immer Migrationsland gewesen. Seit dem 19. Jahrhundert sind die Menschen der Arbeit wegen hier ins Ruhrgebiet gekommen. Und auch in Duisburg gibt es bis heute ganz viele unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Sprachen. Und von daher ist jeder, der hier hinkommt, eigentlich sofort akzeptiert, aufgenommen. Und von daher habe ich von Anfang an mich hier sehr wohl gefühlt und es ist heute meine Heimat.
Haben Sie denn als Stadtbibliotheksleiter eigentlich noch viel zu tun mit den Leserinnen und Lesern, die hier im Stadtfenster und in der Bibliothek jeden Tag ein- und ausgehen? Kriegt man da noch Kontakt oder hat man einfach so viel administrativ drüber zu tun, dass man nicht mehr Zeit hat, zwischen den Regalen selbst umherzustromern und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen?
Also mit den Leuten, das ist mir ganz wichtig, mit den Menschen hier im Gespräch zu sein und zu bleiben, ist natürlich das A und O. Wie gesagt, wir betreiben diese Bibliothek für die Menschen und um zu erkunden, was deren Bedürfnisse sind, deren Einstellungen, ist es natürlich ganz wichtig, im Gespräch zu bleiben. Ich bin ja auch ehrenamtlicher Geschäftsführer des Vereins für Literatur. Wir bieten sehr viele literarische Veranstaltungen an, Autorenlesungen, mit Schauspielern. Christian Brückner als eine ganz markante und bekannte Stimme ist seit mehr als 20 Jahren hier bei uns zu Gast. Und da ist natürlich auch immer ein sehr interessiertes Publikum. Und da kommt man dann automatisch ins Gespräch über Literatur, über die Vorlieben, das, was man sich hier auch wünscht. Das ist also nach wie vor ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. Aber Sie haben natürlich recht, also Leiter einer Bibliothek zu sein, ist eine Managementaufgabe. Wobei die Hauptaufgabe für mich darin besteht, meinen Kolleginnen und Kollegen die Arbeit zu ermöglichen. Also die sollen arbeiten können, gut arbeiten können. Und das ist eigentlich so die vordringlichste Managementaufgabe, neben den Gesprächen mit der Politik, die ganz wichtig sind, um die von der Notwendigkeit unserer Arbeit zu überzeugen. Aber für mich eigentlich am wichtigsten wirklich das Gespräch mit den Menschen, die zu uns kommen.
Jetzt haben Sie den Verein für Literatur erwähnt. Ist das einfach eine Vereinigung, die Literaturveranstaltungen, wie Sie gerade angedeutet haben, macht? Und oder was macht sie noch und was ist ihre Rolle?
Also diese Vereinigung gibt es schon seit 1912. Es war wirklich eine bürgerschaftliche Gründung und ist auch vom Bürgertum über viele Jahrzehnte getragen worden. Seit den 70er Jahren ist der jeweilige Direktor der Stadtbibliothek auch immer ehrenamtlicher Geschäftsführer. Und hat von daher natürlich auch diese Spielwiese, wenn man so will, die er nutzen kann, um Literatur innerhalb der Stadt auch öffentlichkeitswirksam zu propagieren, dafür Publikum zu gewinnen. Sie müssen sich vorstellen, wenn ein neues Buch ins Regal kommt, dann freuen sich natürlich die angemeldeten Kundinnen und Kunden darüber. Aber das ist jetzt keine Pressemitteilung per se wert, dass ein neues Buch im Regal ist. Das ist das, was man erwartet. Während wenn prominente literarische Gäste hier im Hause sind zu einer Veranstaltung, dann berichtet die Presse, die Öffentlichkeit natürlich wesentlich stärker darüber. Und wir bieten ein Jahresprogramm an, das startet immer im September und geht dann bis Februar, März. Im Anschluss sind dann die Duisburger Akzente, in diesem Jahr zum Thema Familienbande. Und auch dazu stellen wir über den Verein für Literatur Duisburg ein Programm zusammen. sodass literarische Veranstaltungen der Hauptzweck sind. Eine Zeit lang haben wir auch Literaturkataloge herausgegeben zu Franz Kafka, zu Heinrich Böll, zu Siegfried Lenz, zu Günter Grass, zu Alex Capus. Also ganz unterschiedliche Autorinnen und Autoren. Auch Kataloge zur französischen Literatur mit ganz vielen Porträts, zur amerikanischen Literatur. Und die hat dann jeweils dieser Verein finanziert, auch diese sehr schönen Kataloge. Und das ist natürlich auch die Einladung an die Menschen, die zu uns kommen, sich damit zu beschäftigen und das eine oder andere zu finden, was man noch nicht kannte und was man dann gerne selbst liest.
Ich würde Sie jetzt mal in beiden Tätigkeiten auch als Literaturvermittler beschreiben, als jemand, der intensiv damit befasst ist, Bücher und Literatur an die Menschen zu bringen, mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen. Hat sich denn diese Arbeit, wenn Sie jetzt auch auf Ihre Karriere zurückblicken, verändert in all den Jahren? Ist es deutlich leichter oder deutlich schwieriger geworden? Oder haben Sie das Gefühl, eigentlich ist es immer eine ähnliche Tätigkeit gewesen, die Leute ans Lesen zu bringen? Das ist sozusagen durch die Zeit nicht groß anders geworden.
Also wir vergessen das teilweise schon. Der stärkste Einschnitt war natürlich Corona. Also wir haben in der Zeit leider nichts machen können. Wir haben Programme entworfen, die haben wir teilweise begonnen, dann wurden sie durch die Lockdowns wieder unterdrückt. Das war eigentlich die schwierigste Phase, weil man da den Kontakt zu den Literaturinteressierten verloren hat. Wir haben zwar in einzelnen Fällen auch versucht, über die gängigen Internetplattformen wie Zoom oder anderes, YouTube auch, versucht, Literatur zu vermitteln weiterhin. Aber ganz ehrlich, die Menschen wollen zu Lesungen in die Bibliothek kommen. Sie wollen vor allen Dingen auch mit Autorinnen und Autoren ins Gespräch kommen. Das heißt, die interessiert, wer ist das denn eigentlich? Und was hat der zu sagen? Oder Fragen einfach zu stellen, warum haben sie dieses Thema gewählt und nicht ein anderes? Und was sind ihre Projekte? Und vieles andere mehr. Das Interesse an Literatur ist ungebrochen gewesen in den ganzen Jahren und Jahrzehnten. Es ist jetzt nach Corona interessanterweise stärker noch als vorher. Was mich sehr freut, es hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie bekannt die einzelnen Personen sind, Autorinnen und Autoren, die zu uns kommen. Aber insgesamt stelle ich fest, dass wir ein sehr interessiertes, aufgeschlossenes Publikum haben. Natürlich reden wir jetzt nicht über Massenveranstaltungen, aber wir haben sehr viele Veranstaltungen, die ausverkauft sind, also wo wirklich die Maximalanzahl von Plätzen dann auch tatsächlich belegt sind. Und was mich sehr freut, alle, die zu uns kommen, sagen immer, ihr habt aber ein sehr aufmerksam, sehr gut zuhörendes Publikum. Und das finde ich dann natürlich wirklich ein Kompliment für die Duisburgerinnen und Duisburger, dass man ihnen das attestiert, und zwar von ganz unterschiedlichen Personen.
Das ist auf jeden Fall ein Kompliment. Ist es denn in Duisburg eine besondere Situation, dass man besonders viel Umland eigentlich auch noch mitnimmt, oder ist es eher eine starke Innenstadtgesellschaft, die hier den Kern des Publikums stellt?
Also der Radius ist in der Tat größer, gilt auch für die Bibliothek. Also wir haben natürlich im Kern Duisburger Publikum, aber die umliegenden Städte Mülheim, Essen, Moers, auch Düsseldorf, das ist ja alles letztendlich gut erreichbar, von dort aus hier an Veranstaltungen teilzunehmen. Gott sei Dank funktioniert das Marketing auch, sodass wir hier ganz unterschiedliche Menschen immer zu Gast haben. Nicht nur aus Duisburg, sondern auch aus den umliegenden Städten bis hin zum Niederrhein. Es ist natürlich ein buchaffines, literaturinteressiertes Publikum, wenn man so will, ein bürgerliches Publikum. Was ich mir wünschen würde, was wir leider bislang nicht richtig geschafft haben, ist ein jüngeres Publikum. Also es sind dann doch eben die Silver Generation, die zu uns kommt, mit großem Enthusiasmus liest, seit Jahrzehnten, und die sich dann freut, mit einem Autor oder einer Autorin dann hier ins Gespräch zu kommen.
Ich war das letzte Mal in Helsinki in einer Bibliothek im Urlaub in Finnland, die auch mitten in der Stadt lag, sehr modern gestaltet war und gleich im Eingangsbereich mit einem trendigen Café und allerlei Hafermilchspezialitäten lockte. Dahinter gab es eine große Area, in der man 3D-Drucker ausprobieren konnte und es gab ganz viel junges Publikum. Allerdings gab es erstmal gar keine Bücher, die musste ich dann im zweiten oder dritten Stock suchen und habe mir bei der Gelegenheit ein bisschen Gedanken darum gemacht, wie moderne Stadtbibliotheken wohl diesen Spagat hinbekommen oder eben nicht hinbekommen. Einerseits, wie Sie es ja auch gerade sagten, an die jungen Leute irgendwie einen Weg zu finden und andererseits eben doch noch als Ort der Bücher wahrgenommen zu werden. Haben Sie hier auch 3D-Drucker?
Haben wir natürlich auch. Wir haben eine sogenannte Machbar. Da können Sie ganz viele Dinge ausprobieren. Der 3D-Drucker ist so der Klassiker, aber Sie können auch beispielsweise Dias digitalisieren, die Sie noch auf normalen Farbdias haben, oder eine Schallplatte, die Sie unbedingt erhalten wollen. Und bevor die ganzen Kratzer dann drauf sind, dann nochmal schnell vorher digitalisieren, damit Sie den bisherigen Klang auch weiterhin konservieren können. Eine Greenscreen, Sie können dort Musik komponieren und vieles andere mehr. Das gehört bei uns dazu. Sie haben jetzt von Audi gesprochen in Helsinki, also wirklich eine ungeheuer moderne, tolle, großartige Bibliothek. Jetzt muss man dazu sagen, sie hat 40.000 Quadratmeter. Davon können wir natürlich nur träumen. Also wir haben hier 4.000 Quadratmeter zur Verfügung. Das ist deutlich weniger. Und Sie können natürlich in einem so großen Gebäude wesentlich mehr anbieten, wesentlich vielfältiger sich noch aufstellen. Von daher, das Ziel ist das gleiche, Menschen für Bibliotheken zu begeistern und das jetzt eben nicht nur zu tun als Medienausleihestelle, sondern als Ort, an dem man sich begibt, um mit anderen gemeinsam etwas zu tun. Sei das gemeinsam zu lernen, was ganz viele junge Menschen hier bei uns tun, hier in der Zentralbibliothek, aber auch in unseren Zweigstellen im Stadtgebiet, oder um voneinander zu lernen, wie benutzt man eigentlich so einen 3D-Drucker? Was kann man damit denn überhaupt alles machen? Und vieles andere mehr. Es gibt ja eine Maker-Bewegung, es gibt die Repair-Cafés und anderes mehr. Das ist ja alles innerhalb einer Stadt vorhanden und die Menschen, die sich da engagieren, mit Menschen hier in der Bibliothek zusammenzubringen, die sich für deren Arbeit interessieren, das ist mittlerweile eine weitere Kernaufgabe geworden. Wir sind nach wie vor eine Medienausleihstation. Das wird auch so bleiben. Das wird immer der Kern, der ursprüngliche Kern einer Bibliothek sein. Aber wir sind mittlerweile wesentlich mehr und auch die Bibliothek der Dinge, die wir jetzt starten, wo Sie Gitarren, wo Sie Nähmaschinen, wo Sie Surfbretter und anderes mehr ausleihen können. Auch das gehört mittlerweile zu unserem Angebot dazu. Und das weist über das hinaus, was man mit Bibliotheken häufig noch als Stadtbücherei bezeichnet, ursprünglich mal verbunden hat.
Ist das schon überall angekommen, frage ich mal ganz investigativ, kritisch fast schon nach. Haben alle Leute, die es interessieren könnte, schon verstanden, dass Bibliotheken diese modernen Orte auch sein können, an denen sie eigentlich noch so viel mehr als in Anführungsstrichen nur Medien ausleihen können?
Das ist mittlerweile angekommen, erfreulicherweise. Wobei ich dazu sagen muss, wir sind weder bei der Machbar noch bei der Bibliothek der Dinge die Pioniere. Also wenn Sie in die umliegenden Großstadtbibliotheken schauen, nach Köln oder nach Düsseldorf oder nach Dortmund oder nach Essen, da finden Sie das auch alles schon. Also da hat mittlerweile ein enormer Wandel im Bewusstsein sowohl der Bibliotheken als auch des Publikums stattgefunden. Und das Wichtigste ist für mich, dass wir darüber wirklich ein ganz anderes, neues Publikum, meistens auch ein jüngeres Publikum gewinnen. Und darum muss es uns ja gehen, nachwachsende Generation mit dem Erfolgsmodell Bibliothek in neuem Gewande in Verbindung zu bringen.
Sie haben vorhin erwähnt, dass es auch ein großer Teil Ihrer Arbeit ist, die Politik von der Notwendigkeit Ihrer Arbeit und der Einrichtung zu überzeugen. Was würden Sie sich wünschen von der Politik, wenn Sie einen Wunsch frei hätten? Was würden Sie wollen, dass Sie nicht mehr erstreiten müssten?
Also ich glaube, dass bei vielen noch dieses sehr traditionelle Bild von Bibliothek vorhanden ist. Und der Irrglaube, dass mit dem Internet Bibliotheken überflüssig geworden sind. Von daher ist es für uns ganz wichtig, das Bewusstsein für eine moderne Bibliotheksarbeit, für eine zeitgemäße Bibliotheksarbeit immer wieder in den Mittelpunkt zu rücken und Überzeugungsarbeit hier zu leisten. Und wenn diese Überzeugungsarbeit auf fruchtbaren Boden fällt und unser Oberbürgermeister nicht mehr von Stadtbücherei, sondern im Grunde genommen von einem Medienhaus, das wir bis zum gewissen Grade sind, oder noch besser von einem dritten Ort, den wir neben dem Berufsleben und dem Familienzuhause darstellen. Wenn das ins Bewusstsein eingesickert ist und auch wirklich wie selbstverständlich gilt, dann haben wir eigentlich das erreicht, was für uns besonders wichtig ist.
Wir biegen in die Schlussgerade ein mit 5 Abschlussfragen, die traditionell diesen Podcast beschließen. Sie sind ein bisschen persönlich-literarischerer Natur und die erste ist eigentlich überhaupt keine Frage, sondern eine rüde Aufforderung. Sie lautet: Empfehlen Sie mal ein Buch.
Das ist in der Tat eine simpel gestellte Frage, aber eine sehr schwer zu beantwortende. Das Schöne an Literatur, um mal so zu beginnen, ist ja, dass es immer wieder neue Entdeckungen gibt. Sei es rückwärtsgewandt, dass man einen Autor oder eine Autorin entdeckt, wo man eigentlich sagt, ja, müsstest du doch eigentlich mal gelesen haben. Ob das jetzt Goethe oder Schiller sind oder Shakespeare oder andere Klassiker. Aber um die Frage jetzt konkret auf die aktuelle Literatur bezogen zu beantworten, selbst wenn das jetzt ein bisschen gefällig klingt, aber Lichtspiel von Daniel Kehlmann habe ich mit großem Gewinn in den Weihnachtsferien gelesen. Ich lese zurzeit auch Klaus Mann mit großem Gewinn, aber Daniel Kehlmann jetzt unter den Gegenwartsautoren, jemand, der nach der Vermessung der Welt, was ich schon mit großem Gewinn seinerzeit gelesen hat, liegt ja nun schon etwas länger zurück, aber da ich mich sehr auch für den Film der Weimarer Republik interessiere und in dem Zusammenhang natürlich auch mit Georg Wilhelm Pabst, hat mich natürlich interessiert, wie Daniel Kehlmann Georg Wilhelm Pabst im Zwiespalt zwischen Emigration und Rückkehr in das nationalsozialistische Deutschland, wie er ihn darstellt. Und das hat er wirklich großartig getan. Und zwar zum einen Pabst in Hollywood, wie er da letztendlich scheitert, weil er kulturell europäisch, ich will gar nicht sagen deutsch, aber europäisch geprägt ist und mit diesem amerikanischen Stil überhaupt nicht zurechtkommt. Und dann eher zufällig als gewollt nach Deutschland kommt und sich dann mit diesem NS-Regime arrangieren muss, wirklich gezwungenermaßen, und wie er daran letztendlich zerbricht. Und das hat Kehlmann grandios dargestellt. Ist ein Roman von knapp 500 Seiten, aber man kann jede Seite genießen.
Kommt er auch bald hier in die Stadtbibliothek Duisburg, Daniel Kehlmann?
Das würde ich mir wünschen, aber ich fürchte, dass er nicht Duisburg auf der Prioritätenliste ganz oben stehen hat.
Das ist bedauerlich. Dann würde ich nämlich auch mal wieder vorbeischauen. Welches Buch werden Sie denn vermutlich niemals lesen?
Karl May.
Sie sind in der Jugend drumherum gekommen?
Ich bin in der Jugend Gott sei Dank drumherum gekommen und habe die Begeisterung nie so ganz verstanden. Wobei es ist immer besser zu lesen, wenn auch Karl May, als überhaupt nicht zu lesen. Aber der steht auf meiner Liste nun ziemlich weit unten.
Kann ich gut nachvollziehen, war in meiner Bibliothek lustigerweise der Klassiker, die abgegriffensten Bände in den ganzen Regalreihen, die man immer versuchte zu erwischen, wenn sie gerade zurückgegeben worden waren vor 2 Minuten. Aber vielleicht auch ganz gut, manche Dinge dann doch von der Liste zu streichen. Welche literarische Figur würden Sie gern einmal treffen, wenn Sie könnten?
Franz K., aus gegebenem Anlass, wir haben ja in diesem Jahr den 100. Todestag von Franz Kafka und dessen Romane, sind ja im Grunde genommen alles Romanfragmente, aber auch die Erzählungen, habe ich während meiner Studienzeit in Trier mit großem Gewinn gelesen. Und er begleitet mich im Grunde genommen bis heute und ich glaube, dass er wirklich diese Suche nach einer Identität in dieser Welt in den Mittelpunkt gerückt hat und das auf eine einzigartige Art und Weise auch dargestellt hat in seinen Texten. Es ist natürlich seine eigene Suche auch und auch die ganzen Konflikte, die er sowohl mit seiner Familie als auch mit der ihn umgebenden Gesellschaft hatte, hat er hier verarbeitet. Und dieser Franz K. ist ja wirklich eine tragische Gestalt in vielfacher Weise, variiert im Amerika-Roman oder heißt ja eigentlich der Verschollene, ist es dann, heißt die Figur Rossmann. Also es ist sein Thema, dass man versuchen muss, sich in dieser Welt zurechtzufinden, eine eigene Identität zu finden und dass es da jede Menge Widerstände gibt, die man überwinden muss und an denen man natürlich auch scheitern kann.
Vielleicht ist das Stichwort Identität sogar eine Vorlage für die nächste Frage. Vielleicht gehen Sie aber auch in eine ganz andere Richtung. Die nächste Frage lautet nämlich schlicht, was ist der Sinn des Lesens?
Etwas über sich selbst und über die Welt und vor allen Dingen auch über andere Menschen zu erfahren. Wir müssen uns in unserem Leben ja immer für eine Form des Lebens entscheiden. Natürlich haben wir im Laufe unseres Lebens immer wieder Veränderungen durch wechselnde Beziehungen, Freundschaften und anderes mehr, wechselnde Berufe auch. Aber in der Literatur haben Sie sozusagen die Möglichkeit, anhand der Figuren unterschiedliche Lebensweisen und auch Einstellungen zum Leben durchzuspielen und darüber enorm an Erfahrung zu gewinnen. Ich habe Literatur immer als Lebensmittel und als Lebenshilfe gelesen. Jetzt gar nicht mal bewusst, sondern das ist mir irgendwann mal klar geworden, dass für mein eigenes Leben die Literatur mir ungeheuer geholfen hat und dass das eine enorme, also neben menschlichen Begegnungen eigentlich die wichtigsten Lehren in meinem Leben war. Über die Literatur etwas über Menschen, über das eigene Ich und über auch gesellschaftliche Zusammenhänge zu erkunden.
Wollte gerade sagen, gleichzeitig ein großes Plädoyer für die Literatur als gesellschaftsstiftendes Mittel. Abschließende Frage, Sie waren im Podcast Punkt und Komma zu Gast. Sind Sie Punkt oder Komma?
Am liebsten beides. Punkt ist immer ein Abschluss. Das Komma lässt hoffen auf mehr. Und ich hoffe, dass über dieses Gespräch und auch über das, was das Literaturland Rheinland alles an Aktivitäten entfaltet, dass darüber ein Mehrwert entsteht. Dann haben wir unsere Arbeit gut gemacht.
Ich hoffe dasselbe. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war Punkt und Komma, der Podcast von Literatur Rheinland. Gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. Alle Folgen gibt es auf literatur-rheinland.de und überall, wo es Podcasts gibt.